Ja, da ist Fuß, Rehbeine.
Ah, ja, grüezi, da ist David Daniel. Ich wollte fragen, ob Ihrem Gavo nächsten Montag eventuell ein Tisch frei wäre für eine Weindegustation.
Ah, Sie meinen in unserem Gewölbekeller?
Genau, richtig.
Ja, also ja,
Auf die
das wäre möglich,
Sydney?
ja.
Wir sind
Auf die Sydney?
drei
Drei
Personen, genau.
Personen. Ja, tun ich da gerne den Tisch für euch parat machen.
Ja, wunderbar. Danke vielmals, einen schönen Abend noch.
Danke, gleichfalls. Bis
Ade.
dann. Adieu.
Willkommen bei Tisch frei.
Wir sind am Montagabend noch im Keller von Rebweinen. Wir treffen heute die Weinpäpstin eigentlich vom deutschsprachigen Raum, aber auch im englischsprachigen Raum, Chandra Kurt.
Ein Name, der sogar wahrscheinlich über Weichreisen heraus bekannt ist, ja. Weil sie wird immer wieder gerufen, wenn es darum geht, zum Beispiel an Weihnachten das Richtige zu empfehlen, sollen wir mal so sagen.
Genau, Carsten Fuss, selber wie Akademiker, wird uns wie kredenzen. Es ist Spezialsendung. Es geht um Wein natürlich.
Man muss sich das vorstellen, wir sind hier in Zürich Wollishofen, Seestrasse, ein wunderschöner Garten.
Wunderschöne Gründerzeit, Villa. Und Frau Kurt wartet schon von uns im Sommergarten. Mit einem Gläschen Wein schon.
Guten Abend, Frau Kurt.
Grüezi wohl, grüezi wohl.
Ich hoffe, man stört sich nicht gerade beim SMS schreiben oder Verschreibungen schreiben. Ja, was macht sie gerade?
Ich suche gerade einen Grill. Ich habe gerade gemerkt, ich muss ein bisschen mehr draußen sein und grillieren, nicht nur immer da vor dem Computer sitzen.
Und Zunge lösen, noch ein bisschen etwas trinken.
Der Herr, den wir da in der Kürze ist, der eben angekündigte Carsten Fuss.
Wie Akademiker?
Ja.
Was heisst das genau, wie Akademiker? Sie sind kein Önolog, Sie sind auch kein Sommelier und kein Weinbauer.
Sommelier bin ich mal gewesen, ja. Aber Weinakademiker ist so im Prinzip im Bereich Wein so eine Generalistenausbildung. Es ist kein Önolog, es ist nicht ein richtiger Sommelier, es ist einfach so ein sehr, sehr breit gefächertes Weinwissen, ein bisschen in Technik, ein bisschen in Weinbau, Önologie, von allem etwas.
Ja.
Es ist sehr kompliziert, um das zu werden. Es ist gar nicht so einfach.
Also kann man das vergleichen mit dem Master of Wine oder
Vorbereitung?
Ja. Sind Sie denn Master of Wine?
Nein, ich bin dreimal durch die Abschlussprüfung.
Entschuldigung, dass ich lache, tut mir leid. Ist es wirklich so schwierig, wie man sagt?
Es ist sehr akademisch und es ist, wie soll ich sagen, es ist wirklich sehr schwierig und man muss sehr viel Zeit für das einrechnen. Und man sollte sich eigentlich 100% auf das konzentrieren können.
Wie viele Master of Wine gibt es eigentlich in der Schweiz? Wenige, gell?
Es sind jetzt fünf, oder?
Ja, ich würde auch
sagen. Fünf. Es sind fünf in der Schweiz. Davon sind aber drei keine Schweizer, soviel ich weiß. Oder zwei oder drei keine Schweizer. Also es ist sehr angelsächsisch, ja. Das Ganze auch. Aha. Es ist sehr international. Und weltweit sind es knapp 300 Leute, die das jetzt bestanden haben. Und der Pool der Leute in dem Ganzen, die da jemals gewesen sind, sind vielleicht 1000. Also es sind nicht viele Leute, die da überhaupt dort angehen.
Und warum haben Sie es nicht bestanden?
Weil ich eben viele andere Sachen mache.
Bei uns ist bereits Flaschen auf dem Tisch. Wir sitzen hier im Garten, Carsten.
Ja, ich habe mir gedacht, so ein Interview, da kann man nicht einfach trocken führen. Da muss man schon noch etwas zu trinken. Ja. Und weil wir hier bei Rebwein sind, habe ich mir erlaubt, etwas ganz Spezielles aus dem Weinbaugebiet Lissabon, zu holen aus Portugal. Und zwar aus einer ganz seltenen Traubensorte, wird nur noch von einem Winzer angebaut, die heißt Vital.
Das ist noch speziell nur noch eins. Gebiet, wo das produziert, in dem Fall.
Ja, es ist eine sogenannte autochthone Traubensorte, wo eigentlich fast ausgestorben ist und es braucht immer irgendjemand, wo sich hier ein Typ annimmt und, oder eine Sorte annimmt, um die wieder neu zu beleben und bei dem ist das, glaube ich, recht gut gelungen.
Frau Kurt, kennen Sie den Wein, den man da trinkt?
Also ich habe jetzt, glaube ich, den fünften Schluck langsam und das ist ein gutes Zeichen. Ich habe ihn nicht gekannt, aber ich finde es sehr schön.
Ja, zum Wohl.
Auf den Abend, danke.
Zum Wohl.
Was ist jetzt schön an dem Wein?
Ich bin ein absoluter Laie, oder? Aber ich würde sagen, das irgendwie ist das Holzige, es hat so einen Eichenholzgeschmack. Ist das richtig?
Ich würde es jetzt nicht als holzig bezeichnen, weil ich würde sagen, es ist eher trocken.
Und Holz ist nicht trocken, oder?
Das ist eine gute Frage. Oder? Holz kann oft auch suggerieren, dass es so ein bisschen schwerer ist und ein bisschen cremiger ist und ein bisschen üppiger ist. Mhm. Was der Wein jetzt in meinem Gaumen ist, aber das ist ja das Schöne am Wein, dass jeder einen eigenen Gaumen hat, es ist sehr gedrungen. Das ist ganz ein dichter Wein. Die Aromen sind ganz dicht. Er verkehrt nicht. Es ist nicht ein luftiger, sondern es ist sehr ein dichter Wein. Und er hat einen Druck.
Ist das falsch? Nur weil ich habe ein Etikett gelesen und das sind 11,5 Volumenprozent. Mhm. Also relativ wenig Alkohol für einen Wein. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, eben auch beim Trinken spüre ich das. Oder ist das irgendwie einfach nur Einbildung?
Also, dass er wenig hat?
Ja, genau. Also, dass die Süffigkeit halt einfach.
Ja. Das ist richtig. Also, man sollte spüren, dass er süffig ist.
Bei Rotwein ist letzte Zeit mir einfach aufgefallen, beim Einkaufen, also wenn ich Coop gehe und so weiter und so, dann haben die Weine tendenziell mehr Alkohol, habe ich das Gefühl.
Also es hat zugenommen, einerseits haben wir eine globale Klimaerwärmung, also wir haben mehr Sonne. Gewisse Zonen, die früher noch ein bisschen kühler waren, sind wärmer. Was heisst, wenn es wärmer ist, dann trifft Trauben schöner. Es gibt mehr Zucker gibt mehr Alkohol. Man weiss auch, wie man den Wein heute machen muss und wie man ihn schmücken muss, dass ihn alle gerne haben. Also oft hat das halt damit zu, dass der Alkohol aufgeht. Aber es gibt auch Tendenzen, jetzt gerade bei dem da, bei so autochtonen, speziellen Weinprojekten, schaut man, dass der Alkohol eigentlich eher tiefer ist.
Ja, die Tendenz sehe ich natürlich auch, aber diese eben kräftigere, wie du gesagt hast, Shana, mit dem Klimaerwärmung, man sieht viel wie mit hohem Alkohol. Ich denke da nur an diverse argentinische Malbec oder Primitivos, Apulien oder diverse spanische wie. Aber es gibt aber auch eine Gegenentwicklung. Es gibt auch die Entwicklung, wo momentan eher so bei der Sommelier stattfindet, eben bei so der Fachlüt. Und diese Tendenz schwappt so langsam in den Märkte hinein. Das ist eben die Tendenz zu leichteren wie der Gegenrichtung.
Kann man einfach sagen, es ist auch eine Zeitgeistfrage, leichte wie für die vor sich an meditierende Leistungsgesellschaft?
Was soll ich jetzt sagen? Das Wort Leistungsgesellschaft ist für mich natürlich gerade ein Trigger. Jetzt müsste man mal sagen, was heisst das, Leistungsgesellschaft? Also ich finde mehr, was heute schön ist am Wein, es hat für alle, die zum Wein gefunden haben, sagen wir so, muss ich jetzt zum Wein finden, hat es den richtigen Wein. Und früher war das viel komplizierter gewesen, also ich sage es noch, wo ich angefangen habe, das ist jetzt auch schon endlos Zeit her. Da hat es den Beaujolais Nouveau, so der erste Wein gewesen, und man hat so ein bisschen geschaut, was haben die Väter oder die Großen. Es ist immer so ein bisschen also von der Mannenseite her gekommen, hat man das und das gelernt. Und im Restaurant ist sowieso die Frau gar nicht angeschaut worden. Es ist jetzt wirklich, es gibt es immer noch, klar, es gibt immer noch, aber es ist einfach nicht mehr gerade so schlimm. Und das heisst, wir haben wirklich für alle den richtigen Wein. Und das macht aber das Thema noch komplizierter, als es schon war, weil man findet heute auch für ganz wenig Geld Wein, die genau gleich schmecken wie ganz teure Wein. Und wenn jetzt jemand eben von außen da kommt und sagt, um Himmels Gottes Willen, wie wähle ich dann den richtigen Wein aus? Also, und darum gibt es zum Beispiel Bücher, wie ich mache, oder Zeitschriften, wie ich mache, es gibt sonst Informationen. Aber wir haben heute so eine weite Bandbreite an Wein, dass eigentlich jeder seinen richtigen Wein findet. Und klar, viel Alkohol ist natürlich ein Geschmacksträger und Alkohol macht es dann wie so ein bisschen gefälliger. Das ist wie, wenn sie das chemische Joghurt haben mit Erdbeere, das schmeckt vielen Leuten besser, als wenn ich jetzt richtige Erdbeere drin tue. Weil das ist wie so ein bisschen, man schmeckt es eben nicht oder es ist einfach ein bisschen, man kennt es, ist vielleicht fremd, weil man gewöhnt ist, synthetische Aromen zu essen oder man nimmt eine gefrorene Pizza, die schmeckt irrsinnig. Aber die Aromen sind einfach nicht die originalen Aromen. Und es geht immer darum, für wen ist der Wein gedacht.
Wie viel kostet eigentlich eine Flasche 7 Deziliter zu produzieren, prinzipiell?
Also ohne den Boden, wenn der Bodenpreis schon gezahlt ist und alles. Also das müssen wir nicht mehr amortisieren, das gehört, weil je nach Bodenpreis, wir haben ja ganz andere Ausgangslagen. Ja, eine Flasche Wein, was kostet das? 5 Franken?
Ja. Aber irgendwie ein Chablis Blanc und ein Château Petrus, wo dann 120 kostet, 140 Franken Wein vielleicht mal,
das sind eigentlich vor allem Marketingkosten, oder? Mm. In den meisten Fällen.
Mm. Ich muss sagen, ein Joual Blanc für 120 Franken würde ich sehr gerne kaufen.
Ja, ich weiss auch. So. Ich glaube, so 11'000, 10'000.
Ja, genau. Oder das Schöne am Wein ist ja, dass er so ungreifbar ist. Also wir können jetzt nicht Formeln geben, ich kann Ihnen keine Formeln geben, so funktioniert es. Das finde ich ja das Schöne an dem Thema. Das heisst, es ist lebendig, es ist nicht greifbar, aber es ist faszinierend, weil es ist völlig absurd. Es ist, was im Wein passiert, ist völlig absurd und oft macht es gar keinen Sinn, aber es reflektiert sehr viel vom menschlichen Verhalten und was die Menschen brauchen und was die Menschen wollen, wie sie sich täuschen. Also wir können da, also parallel nicht zu der Kunstwelt, ich meine, da können wir auch sagen, wir haben Farbe und Leinwand, was kostet das? Mhm. Nicht viel. Und da gibt es wir geben den gleichen Topf, die gleichen drei Töpfe einem Künstler, wir geben sie einem anderen. Was der eine macht, das ist auch schön, aber das wird er nicht können verkaufen. Was ein anderer macht, das kostet gerade 10'000 Franken. Mhm. Und das sind ähnliche Gesetzmäßigkeiten, die da mitspielen. Und da ist eine Nachfrage und da ist ein Markt, der Geld will ausgeben für das, weil gewisse Weine können sich in Währung verwandeln. Mhm. Und da können wir jetzt auch diskutieren, wie das passieren kann. Aber es gibt, der Wein hat einfach die Fähigkeit, was eben irrsinnig ist, er kann wirklich zu einem Wertgegenstand werden.
Würden Sie jetzt sagen, sind die Önologen, die den Wein dann quasi machen, sind das Künstler oder ist das Marketing, sind Künstler oder das sind eigene Gesetze, oder? Es ist nicht so eindeutig.
Es ist auch wieder, oder? Es ist, alles ist richtig. Also es ist, wenn Sie jetzt vorher die Namen von Bordeaux, die Sie erwähnt haben, die haben schon eine Geschichte, das ist 150 Jahre gibt es die schon, die haben eine riesen Vorgeschichte und die haben da etwas können aufbauen, wo Leute zum Träumen bringt, wo einfach, die sind unangefochten gewesen bis, also sie sind immer noch, aber es hat natürlich jetzt ein bisschen andere gegeben. Jetzt, wenn wir gerade von Bordeaux reden, schauen wir ohne Leia an. Das Weingut gibt es 30 Jahre und die haben Bomassetto gegründet. Der Wein kostet schon viel mehr als ganz viel Bordeaux-Wein und das ist aber, das ist eine einmalige Geschichte und es gibt immer wieder so einmal wie so ein ich sage jetzt, Jeff Koons. Ich meine, ich weiß nicht, ob das gut ist, was er macht, aber es ist ja unglaublich, was das für einen Wert hat, für die sehr interessanten Fantasien von ihm. Und dann haben sie aber zum Beispiel, wenn sie sagen, den Önolog, da gehen wir ins Burgund, da haben wir natürlich ganz kleine Terroir, da haben wir Winzer, das sind wie Bauern, ganz einfache, bescheidene, unglaubliche, wie sagt man, Wisdom, so weise Leute, die den Boden und alles kennen, und die machen auch Wein, die halt ganz rar sind, oder wirklich limitiert, und die sind auch, das sind unbezahlbar. Also wir haben, es ist nicht nur das Marketing, es wäre falsch zu sagen, mit Marketing kann ich teure Wein machen, es kann auch sein, aber nicht nur.
Es sind auch vor allem Beziehungen, schlussendlich, die man braucht, um überhaupt so weit zu kommen, wenn man erst vergleichsweise kurz dabei ist.
Also kurz dabei ist sowieso schwierig. Also kurz dabei sein, das sind die Ausnahmen. Da gibt es viele, die natürlich jetzt probieren, mit Marketing, mit zum Beispiel sie haben die Luxuskonzerte LVMH und die Chanel-Gruppe, die Weingüter aufkauft. Und klar, was die anlangt, wird alles ein bisschen teurer, weil wir heute auch eine neue Zielgruppe haben, die wollen Marken kaufen. Also wenn die ihre Gucci oder ihre Supreme oder weiss ich was anhaben, und das ist absurd, was das kostet. Und wenn die Weingüter jetzt auch in diesen Gruppen sind, geht das auf, weil das gehört dazu. Das muss man heute haben, zum zeigen, dass man, weiss ich was, weiss, was gut ist. Und, aber wenn sie so alte halt so Burgund, wo wirklich, das ist historisch, das sind historische Böden und die sind einfach begrenzt und limitiert. Und das ist eine Geschichte, die man nicht nachmachen kann. Also, und von diesen Terroir gibt es einfach nicht so viel.
Und jetzt gibt es aber so auch chinesische Investoren, die Rebstöcke einkaufen und in China abpflanzen. Ja. Chinesische Wein, wirklich, kann man sich das vorstellen, sie gehen in Bordeaux und kaufen Rebstöcke, reissen die aus, die werden dort angepflanzt.
Nein, ich finde das mit China eine ganz interessante Geschichte. Genau. Mit China finde ich eine ganz interessante Geschichte. Wir sind immerhin, was sagen wir mal, der Rebbau betrifft, von der Menge her, was sie produzieren, ist China inzwischen an fünfter Stelle weltweit nach der USA. Sie machen die recht viel wie und natürlich haben die gelernt. Das sind nicht alles irgendwie Idioten, die noch nie einen Rebstock vorher gesehen haben. Ganz spannende Sache und natürlich muss man sich, so wie du das vorhin erzählt hast, mit den Rebstöcken ausriesen und nach China verpflanzen, muss man sich natürlich nicht ganz so dramatisch vorstellen. Es sind natürlich junge Rebstöcke, das sind Setzlinge, wo hier in Europa in der Rebschule rauf werden, dann werden die nach China gebraucht, werden die gepflanzt und dann macht man wie. Aber das sind natürlich inzwischen alles Fachleute und die kopieren natürlich viele Weinregionen in Europa und sind mehr oder weniger erfolgreich. Aber das ist auf dem Schweizer Markt noch nicht so angekommen. Aber Großbritannien, Frankreich, Amerika ist das schon ein großes Thema.
Also was Sie machen, Sie kaufen ja ganze Weingüter ein. Sie kaufen ja in Burgund Weingüter, Sie kaufen in Bordeaux Weingüter. Sie kaufen überhaupt, ich finde wirklich aufpassen vor dem ganzen China. Und sie pflanzen, wie der Carsten gesagt hat, sie pflanzen wie wild da. Und irgendwann, also wir haben jetzt zum Glück Leute, die jetzt glaube ich schauen, dass die Zölle ein bisschen strenger werden. Sie tun, man muss dann schon mal schauen, was denn da vielleicht für eine Schwärme kommt und wo das hingeht. Es kann auch sein, dass sie für einen Heimwert produzieren, weil was ja das Schöne, eigentlich das Schöne, zur Zeit trinkt jeder Chines 0,2 Deziliter Wein. Und es hat ja 1,3 Billionen oder wie viel sind es? Das ist ja die meisten Menschen.
Also pro Jahr? Oder?
Pro Kopf, pro Durchschnitt.
Ja, aber pro Jahr?
Ja. Pro Jahr.
Ja.
Also und jetzt, das Ziel ist natürlich, und davon haben sich natürlich viele Europäer immer jetzt gehofft, und darum gehen sie auch viel dort rüber, um ihren Wein platzieren, dass wenn die natürlich nur schon das doppelt, also wenn sie einen halben Liter trinken pro Kopf, dann haben wir in Europa dann irgendwann langsam nicht mehr genug Wein. Also weil das sind dann Mengen, die plötzlich Wein konsumieren, wo wir gar keine Ahnung davon haben. Also darum ist es schon gut, dass die auch ein bisschen pflanzen, dass sie dann am Schluss auch ihren eigenen Wein können trinken
können. Okay. Man darf glaube ich auch nicht vergessen, dass der Hauptkonsum in China, was Wein betrifft, findet in der großen Städte statt. Und das sind viele, aber das ist die gehobene Gesellschaft, wo Wein trinkt. Auf dem Land, mit der arbeitenden Bevölkerung, Arbeiterklasse oder so, da wird sich das niemand leisten können. Und das ist die Kultur ist gar nicht angekommen. Noch nicht, oder? Bis das so weit ist, das wird noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte gehen, oder? Und vielleicht mit Käse auch. Das wird auch nicht viel Käse gegessen in China. Vielleicht passt das ja irgendwie zusammen. Gell?
Gut, es gibt einen guten Grund, weshalb kein Käse gegessen wird. Aber, okay. Bevor sich unser Thema zu fest in Richtung Laktoseintoleranz verschoben hat, haben wir unseren Standpunkt 5 Meter unter die Erde verlegt, direkt in Weinkeller.
So Kurt, Sie sind eine der renommiertesten Weinautorinnen im deutschen und englischsprachigen Raum. Sie sind in Sri Lanka geboren, Colombo, richtig genauer gesagt, und geben jedes Jahr Weinseller raus. Sie testen Wein und tun sie beurteilen. Ein Fibler für Weintrinker, was sie empfehlen tun. Wie kommt man aber von Colombo in die Schweiz zum Wein überhaupt?
Ja, das über Elefanten wahrscheinlich. Nein, Colombo ist halt der Grund, ich hatte einen Vater, das war ein Zoologe, also ein Wildbiologe, der hat sich für Elefanten interessiert, asiatische Elefanten, und die hat er übrigens im Zirkus Knie mal in Zürich als kleiner Bub kennengelernt und hat gefunden, das ist mein Lieblingstier, das wollte ich jetzt mein Leben lang um mich herum haben. Also er ist dann studieren, ist älter geworden und hat gemerkt, wo die wohnen, also, und dann ist er auf Asien, meine Mutter ist mitgegangen, die haben so Feldforschung betrieben, und wie das halt so ist, dann bin auch ich dort auf die Welt gekommen, zumindest im Dschungel. Und das hat mir aber dann irgendwann, also als Kind haben wir dann müssen in den Dschungel gehen und den Tieren nachrennen. Und mir hat das überhaupt nicht gefallen. Und ich habe dann irgendwann in jungen Jahren zu meinen Eltern gesagt, ich will nicht mehr hier in Urwald, ich bin lieber in der Stadt. Und das hat dann noch ein bisschen Spannungen gegeben, aber das ist eine andere Geschichte. Also gut,
aber es hat ja nichts anderes gekannt als den Dschungel.
Ich bin schon bei uns in den Schulen, aber ich bin einfach wirklich die meiste Zeit sind wir da in Asien gewesen und halt mit wilden Tieren. Und das war nicht so meins gewesen. Und auch in dieser Zeit habe ich aber oft bei meinen Grosseltern gelebt, die aus Italien gekommen sind. Und dort habe ich, glaube ich, meine Freude zum Essen und zum Trinken gefunden. Weil da hat natürlich, du bist bekannt bei der Nonna, am Morgen verwacht, hat schon nach Bouillon geschmeckt und sie hat einfach Pasta selber gemacht. Und das ist einfach das Essen und das Ansitzen und miteinander essen und trinken.
Alles Klischees. Aber wo stimmen da?
Es ist voll Klischee, aber ich glaube, ich habe mich dort so sicher gefühlt. Wahrscheinlich habe ich so Schiss gehabt von diesen wilden Tieren, die ich gefunden habe am Tisch mit Spaghetti und Wein und so. Das ist, fühle ich mich wohler. Das war so ein bisschen Ursprung gewesen. Und dann, was auch noch gekommen ist, ich habe immer gerne geschrieben. Also, so war ich sehr jung. Und beim Studium habe ich damals noch den Zürcher Student geschrieben. Und habe aber gemerkt, du wirst immer schreiben, dein Leben lang. Und
was hast du studiert?
Ich habe zuerst einen diplomatischen Dienst. Aha. Und dann habe ich politische Wissenschaften, Geschichte und Germanistik studiert. Bin dann aber auf Zürich gekommen, weil das sich sehr in Lausanne gemacht. Wir hatten das Französisch, ist so ist eine komplizierte Sprache, für den Wein ist gut, aber zum Studieren vielleicht nicht. Bin dann auf Zürich gekommen und bin dann halt in die Medien hineingerutscht und habe aber auch gemerkt, du musst ein Schwerpunktthema haben, weil sonst bist du irgendwann nicht mehr so wichtig. Und ich hatte irgendwie das Glück über die Nachbarn von meinen Großeltern, das waren Winzer, und ich habe dann ein Porträt über die geschrieben. Und das hat wie ein Domino-Effekt, das hat das erste Steinchen gerührt, und ich war dann knapp irgendwie 20 gewesen. Und jetzt bin ich dann 50 und es hat nicht mehr aufgehört. Und das ist das Schöne am Wein, dass wenn sie jemanden kennenlernen, meistens stellt er ihnen noch drei weitere Leute vor. Und die stellen ihnen Leute vor und die stellen ihnen Leute vor. Und da sind sie mal die ersten 10 Jahre von dieser Laufbahn sind sie damit beschäftigt, alle kennenzulernen. Und dann fängt sich das an wiederholen und sie merken, dass sie auf dem Planeten überall Freunde haben und alle trinken gerne, alle essen gerne, die Bäuche wachsen überall, oder? Wir sind alle gut genährt. Und das ist wie so eine Grossfamilie, wo ich jetzt um mich herum habe und ich bereue keinen Tag, wo ich mit dem Thema nicht zu tun kann, weil es ist einfach ein wahnsinnig schönes Thema.
Ja. Wie wird man nicht Alkoholikerin in diesem Beruf?
In dem Stauffacher wohnt, wie ich in Zürich, neben dem Denner und nicht mehr sieht, was da sonst noch rumlaufen könnte. Nein, es ist ganz eine wichtige Frage. Ja. Und man muss wirklich nicht vergessen, wie ist eine Droge und es ist Alkohol, also man muss aufpassen. Und auch ich mache immer wieder regelmäßig so Wochen, wo ich nichts trinke. Ja. Und vor allem darf man nie etwas trinken, was man nicht gerne hat. Also ich sage immer, mein Test ist immer noch ein bisschen, also wenn ich nicht gerade alles leer trinke, dann ist es noch gut.
Das
ist so.
Das kenne ich.
Nein, aber sie tun so bewusst Sabbaticals machen oder einfach wirklich, ich trinke nicht. Oder tun sie auch spucken oder trinken? Tun sie dann meistens spucken, wenn sie probieren?
Ja, das müssen sie, weil sonst sogar geht es nicht mehr. Wirklich, also auch ich bin betrunken. Also je mehr man Wein ist, also umso mehr trinkt man, bis man betrunken ist. Also jemand, der jetzt nicht so Wein trinkt, der spürt das zweite Glas schon ganz fest. Gut, ich bin da schon ein bisschen geichter. Aber wenn sie über Wein schreiben oder Wein beschreiben, und zum Beispiel kann ich die Anzahl Wein pro Tag sind bei mir 30 Maximum. Ja. Und das ist, ich bin dann schon müde nach 30, also am liebsten habe ich 20 Wein, und dann ist der Tag noch einigermaßen gut nach einem Mittagsschlaf. Aber man muss speuzen, klar. Also ich muss nicht Wein speuzen. Nein, es ist Alkohol. Ich meine, was macht Alkohol? Es ist Alkohol.
Das ist essentiell, ja.
Und die Wein, die sie verkostet, die kommen sie geschickt über, geschenkt? Oder wie ist denn das?
Es ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel das Buch, das Sie erwähnt haben vorher, der Weinseller, das ist einmal im Jahr. Da tun wir das Kernsortiment vom Schweizer Detailhandel anschauen. Das heisst, da gehe ich während 2,5 Monate zu diesen Häusern und du während 2-3 Tage ungefähr, also kann ich jetzt 60 bis 80 Wein in diesen 3 Tagen probieren. Und dann gehe ich dort hin. Wobei es gibt auch solche inzwischen, die schicken mir das ins Büro. Es ist zwar dann immer so ein bisschen anstrengend, weil man muss aufpacken, aufmachen, entsorgen, Altglas. Es ist einfach eine riesen Übung.
Darf ich vielleicht mal fragen, wie Sie angefangen haben mit dem Weinseller? Oder seit wann das Projekt
ist? Es ist jetzt das 21. Jahr, also es ist erstaunlich. Es ist wirklich, ich habe da schon eine Generation, das ist schon über 20 Jahre alt. Ich bin drauf gekommen. Ich habe ein Buch damals in England gesehen, wo über die Wein im Detailhandel geschrieben worden ist. Und das hat es bei uns nicht gegeben. Und auch damals in den Schweizer Medien ist kaum über Wein vom Detailhandel geschrieben worden. Und dann alle gefragt, was Detailhandel? Nein, das ist ja grusig und das sind ja schlecht. Und klar kann man sagen, es ist für die kleine Weinhandlung nicht ganz einfach mit dem Detailhandel. Aber eine kleine Weinhandlung hat andere Vorteile, hat andere Sachen, die ein Detailhandel nicht anbieten kann. Aber das ist auch wieder ein grosses Thema. Also ich habe gefunden, das kann ja nicht sein, dass 80% der Schweizer im Detailhandel posten und niemand schreibt über die Wein. Und so habe ich die angefangen anzuschauen. Und man muss natürlich jetzt schon sagen, es sind komplizierte Geschichten, aber im Detailhandel findet man heute alles. Und klar könnte ich anders einkaufen und klar ist das zum Teil auch nicht fair, was dort geht. Und gebe ich allen recht. Aber mir ist halt immer darum gegangen, dass ich einen Herr und Frau Weinliebhaber, die nicht das als Hauptberuf haben, Hilfe, ein Wein für den Alltag zu finden.
Aber wenn ich es richtig verstehe, also Sie kaufen nicht ein für den Detailhandel.
Nein,
Sie tun nur
nicht
das, was
die. Nein. Ich tue Ihr Kernsortiment anschauen.
Genau.
Wo die Idee ist, dass das auch in allen Ihren Läden vorhanden ist. Ich tue das anschauen und bewerten, aber auch insofern beschreiben, damit es für jemanden nützlich wird. Also ich tue nicht wie schlecht, wo ich nicht gut finde, kann ich nicht das Buch, weil das nützt irgendwie, ich bin nicht der Kassensturz, ich finde, das können andere machen, sondern ich will jemandem helfen.
Ja.
Dass er findet, was ihm vielleicht entsprechen könnte, oder dass er auch weiss, oh nein, das entspricht mir überhaupt nicht, ich muss eher da durchgehen.
Das heisst aber, Sie haben auch einen grossen Einfluss auf die Weine, die im Detailhandel verkauft werden. Also wenn Sie bei Ihnen im Weinseller sind, ist das sicher für Produzenten ein wichtiger Eintrag.
Das weiss ich nicht einmal. Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, der Detailhandel hat viel mehr Gewicht als ich. Weil die haben so viel, heute geht es ja um Distributionsstellen. Also, wo sind wir überall? Die Leute gehen ja oft einkaufen, weil es praktisch ist, weil sie gerade irgendwo wohnen und der Laden eben dran ist. Und dann gehen sie den Wein einkaufen. Oder vielleicht, weil eine Aktion ist und der Wein günstiger ist. Aber es gibt sicher gewisse Weine, die Bekanntheit bekommen haben, weil sie halt dort drin sind. Aber ich will das nicht auf mich, sondern. Also, ich glaube, die Location von diesen Orten ist auch nicht zu unterschätzen.
Wo Sie angefangen haben, Frau Kurt, vor ein paar Jahrzehnten, sind Sie da in eine Männerdomäne vorgedrungen? Oder ist die Weinbranche heute noch? Genau. Ja, ist es immer noch eine Männerdomäne? Oder was machen Frauen?
Es hat sehr viele Winzerinnen, es hat sehr viele Weinexpertinnen. Also jetzt gerade zum Beispiel, wir haben vorher das Master of Wine erwähnt. Ich glaube, es sind ein Drittel oder mehr Frauen inzwischen. Also Frauen sind in dem Gebiet sehr, sehr daheim. Es ist einfach, wie man damit umgeht, ist anders. Ich glaube, Männer zelebrieren wie anders als Frauen. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt, dass da, ich bin da vor 3 Monaten. Vielleicht mit dir über euch reden. Ich weiß auch nicht, was ich schön finde bei mir, ich kann zu dem Thema eine riesige Distanz haben. Es ist mir im Endeffekt nicht so wichtig.
Ja.
Also ich finde es ein schönes Thema, das mit Leuten zu tun hat, das mit Austausch, mit Essen zu tun hat, mit Landschaften, mit Geschichte. Aber ob es jetzt der Jahrgang oder der Jahrgang ist, im Endeffekt ist mir das dann irgendwann gleich. Ich finde einfach, kann ich es gerne oder kann ich es nicht gerne? Und passt es jetzt oder passt es jetzt nicht? Und ich lasse mich genauso beeinflussen von einem Etikett, wenn es schön ist. Aber das mache ich für mich allein. Und ich glaube einfach, dass wir vielleicht ein bisschen weniger das Theater und das Thema machen.
Ja, gebe ich. Also vielleicht bin ich ganz bei dir. Ich merke das ja auch, wenn man bei uns in der Schule die Weinkurse gibt. Und ich mache das jetzt auch schon seit 15 Jahren fast. Und wir haben am Anfang wirklich 90% der Besucher, der Schüler, die da gesessen sind, alles Erwachsenenbildung natürlich, 90% der Schüler sind einfach Männer gewesen. Und ich sage mal, von denen Männer sind sicherlich immer 3, 4 dabei, wo sich Herrn Wölle profiliere, indem sie gesagt, ja, da kenne ich der wie, ich kenne das schon, und hat es immer gegeben. Und in den letzten 10 Jahren hat es immer mehr Tendenz gegeben, hat immer mehr Frauen. Inzwischen würde ich mal behaupten, dass man etwa 2/3 Männer hat und 1/3 Frauen, wenn nicht sogar mehr Frauen hat, teilen inzwischen, oder? Also es ist sehr eine interessante Entwicklung.
Und an was kommt das liegen, dass das in den letzten 10 Jahren?
Einfach Interesse von Seiten der Frau, dass sie einfach sagen, ich wollte mich einfach mit dem auseinandersetzen, es interessiert mich. Man tut sich nicht einfach, ich weiß nicht, ob ich da falsch bin, muss mich korrigieren, aber heute ist es einfach nicht mehr so, dass der Mann jetzt einfach sagt, ich bin jetzt hier der für den Wein zuständig und ich schaue jetzt die Weinkarte an und nicht an der Weinkeller, sondern Frauen sind einfach selbstständig genug, um einfach zu sagen, habe ich gern, habe ich nicht gern, und ich lasse mich nicht mehr irgendwie festsetzen oder von irgendjemandem in ihre Ecke drängen, und das finde ich super. Also das
super, gefällt, ja. Gefällt mir. Ist denn das bei Ihnen am Anfang, wenn Sie mein Gefühl haben, Sie müssen sich auch mehr durchsetzen?
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine Verologung, darum habe ich das vielleicht auch nicht gesehen. Ich habe immer gefunden, ich mache meins und ich mache meins, und das ist mir eigentlich gleich. Und ich bin eigentlich kein Rudeltier, also ist mir das gar nicht so aufgefallen.
Wie sieht Ihren Berufsalltag aus?
Es gibt zwei unterschiedliche Phasen. Es gibt die Phase, wo ich da bin, also das heisst hier in Zürich, oder die Phase, wo ich unterwegs bin. Und wenn ich in Zürich bin, ist es eigentlich ganz ein langweiliger Alltag, der immer gleich aussieht. Also ich stehe gerne früh auf und dann schreibe ich am Morgen und schreibe oder probiere, und dann esse ich zu Mittag und gehe schlafen. Also ich habe gerne meinen Mittagsschlaf, ist mir ganz wichtig. Ich weiß auch nicht, das brauche ich irgendwie, und dann schlafe ich bis 3. Und dann wird wieder E-Mail und geschrieben und das wiederholt sich eigentlich. Und schreiben ist eigentlich wirklich wie eine Schablone. Also immer die gleiche Stunde, die gleiche, und dann gibt es so eine Maschinerie und das läuft. Und dann ist die andere Hälfte, wo ich viel unterwegs bin und Leute suche und viel am Flughafen bin. Also ich bin sicher die Hälfte vom Monat unterwegs. Also, und das muss man halt gut planen und das ist relativ anstrengend, aber das ja.
Sind Sie vielleicht am Anfang, wo Sie angefangen mit dem Buch, ist ja etwas relativ Neues gewesen, dann angefindet worden von Weihhandlungen,
ja,
wo plötzlich gefunden haben, jetzt kommt da auch jetzt da Discounter.
Ja, natürlich. Und das, ich würde sagen, ich muss es ja auch verstehen, weil es ist, wenn man eine Weihhandlung hat, ja, oder es ist vielleicht gar nicht so einfach und damals hat sie noch kein Internet gehabt und heute kann man ja Kunden ganz anders gewinnen. Also stellt sich, damals hat sie noch, glaube ich, der Fax ist irgendwie noch, das Computer ist noch neu, es ist wirklich schon eine Weile her. Und Weihhandlungen sind zum Beispiel damals noch gelaufen, weil es eben Nachbarschaft und man schon seit der Vater hat dort gekauft. Und heute hat sich der ganze Weihmarkt grundsätzlich verändert und der verändert sich nonstop. Und das ist auch für den ganzen Detailhandel zum Teil nicht immer einfach. Mit Leuten gehen aufs Internet, können vergleichen, bestellen online. Und es ist alles, man muss alles ein bisschen neu überdenken. Aber ich finde halt, eben auch dort wieder, nur weil ich jetzt Detailhandel anschaue, heisst das nicht, dass ich gegen den Weihhandel bin oder dass mich der nicht interessiert. Ich finde, mich hat wie immer grundsätzlich interessiert. Aber das ist auch so ein Schweizer Denken oft und das zeichnet unser Land ein bisschen aus, dass man eigentlich immer etwas ist und nicht zu multidimensional ist. Also darum für viele bin ich einfach der Detailhandel. Das ist, ich lebe mit dem inzwischen, obwohl ich meine, ich mache ja noch ganz vieles andere um den Wein herum.
Ja, und der Detailhandel, sind wir ehrlich, ist wirklich nichts Schlechtes. Oder? Ich meine, was da immer in den letzten Jahren an Sortiment sich entwickelt hat, ich glaube, das ist einmalig.
Also ich finde, am Ende müssen wir schon viel weiter diskutieren und sagen, warum essen wir dann eben 20 Bullenschenkel für 15 Franken? Wieso gehen wir dann nicht zu der Hühnerform? Also das ist, ich bin vielleicht ein bisschen darwinistisch, dass ich immer sage, Nachfrage und alles. Also offensichtlich gehen die Leute dort einkaufen, also schauen wir die Weine an.
Natürlich, ja.
Und jetzt sagen, nur weil ich sie nicht anschaue, gibt es die nicht, das kann ich nicht machen. Es ist ja ein Interesse da. Oder warum kaufen wir eine gefrorene Pizza? Oder warum nehmen die all diesen Detailhandel die Abteilungen von der Convenience-Essen zu? Warum nehmen sie frische Abteilungen zu?
Übrigens bei einem Tisch frei Klassiker-Thema.
Genau, das kommt immer wieder vor. Oder? Also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr über Genuss, über Essen diskutiert. Es gibt immer mehr Sendungen und so weiter und so fort. Und das Bewusstsein mehr da, aber die Leute tun immer weniger selber kochen. Und
das ist es ganz einfach.
sehr schräg.
Ja, es ist so Gegenteil.
Ich sehe das oft, dass ich Leute sehe, die schauen sich irgendwelche Kochsendungen von Jamie Oliver und Konsorten an und tun sich eine Pizza noch durch. Also das ist für mich, also Fertigpizza. Ja, das ist für mich wirklich sehr, sehr schräg. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, ich
könnte jetzt so auflockern, könnte man schnell eine neue Wein schenken.
Ja, wieso auch nicht?
Ist das zum Ausleeren?
Ja, das ist zum Ausleeren. Sieht aus wie eine Blumenvase, aber es ist zum Ausleeren.
Das ist der Jura-Wein.
Genau.
Super, so
schön. Ich habe mir überlegt, weil wir doch ja heute einen speziellen Abend kennen, tun wir auch spezielle Wein trinken. Und jetzt habe ich etwas ausgesucht, wo viele Leute nicht kennen. Wir kennen zwar alles Jura, aber das französische Jura eben nicht so gut. Und das französische Jura ist nicht weit von uns entfernt, weil wir sind ein paar Stunden da. Und wir haben hier ganz spezielle Traubensorten, die wir eben auch in der Schweiz haben. Und das ist Traubensorte Sauvignon und mit ein bisschen Chardonnay. Chardonnay kennen die alle. Sauvignon eher nicht, obwohl der Schweizer kennt es eigentlich schon. Nämlich es ist eigentlich nichts anderes als der für die Schweiz ja so wichtige, berühmte Haider.
Ich finde den Lustwiss in der Nase total spannend und am Gaumen ist er, finde ich, fast schon irgendwie. Ich weiß nicht, was ist die Nase, Frau Kurt? Ist einfach oxidiert.
Aber das ist der Stil.
Der muss so sein.
Und wenn Sie das eben nicht wissen, dann denken Sie, wow, was ist das für ein Wein?
Genau.
Und darum gibt es gewisse Weine, die muss man halt wie so ein bisschen vorerklären. Und dann weiss man, das ist wie eine Musikrichtung. Wenn ich sage jetzt atonale Musik, nicht wüsste, was es ist, und das gehört, denke ich, wow, das klingt ja wie falsch. Mhm. Und ist es nicht, weil es ist einfach eine Signatur für die Region und die ist oft so und das ist ihr Markenzeichen. Und zum Beispiel das sind wie, also ich finde das jetzt irrsinnig, aber das sind wie, an die muss man sich auch nicht trinken.
Ja.
Da trinken sie ganz viele andere Sachen und irgendwann sind sie reif, um das gerne zu haben.
Wie trinkt man sich an den Viagra?
Das heisst, man trinkt ganz viele andere Weine und lernt ganz viel. Wirklich, das sind für mich die schwierigsten Weine. Und dann ist man irgendwann reif, um das zu verstehen. Das ist wie, ich sage Ihnen, ein Truffaut-Film, wo ich jung war, das Schüler Schimm. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte, was rennen die da immer rum und singen? Ja, und, ja. Hä, was will die von denen beiden? Und irgendwann, heute oder so, kann ich sagen, ich schaue den Film und ich fühle mich nachher reicher über die Bilder. Aber da muss man reif sein. Also man ist wie, es geht nicht sofort. Und das ist gerade in dieser Zeit, wo man heute ja so viel im Labor auch im Wein kann machen, sind so Sachen ganz wichtig, weil das sind die Urweine. Das ist Kunst.
Und ich habe jetzt eine völlig blöde Frage. Warum kann man Weisswein nicht so lange aufbehalten wie Rotwein?
Das stimmt überhaupt nicht.
Das wäre eine falsche Lagerung. Ja.
Nein, das stimmt nicht. Man kann Wein genauso, es kommt darauf an, was für Weisswein sie haben. Ja. Ich kann Weisswein genauso lange lagern wie Rotwein. Weisswein hat meistens ein bisschen weniger Gerbstoff, weil er weniger lange auf den Schalen und den Kernen liegt. Und das sind Tannin, Gerbstoff, das gibt eine Struktur. Mhm. Aber sie haben Weisswein, die haben viel Säure, zum Beispiel, man denkt an die Riesling in Deutschland, die kann man 50 Jahre kann man auf die Seite tun.
Wenn man sie gut lagert.
Gut lagern, das ist immer, oder? Das ist ja bei der Rotwein ein Problem. Also, ja. Wenn man es nicht gut lagert, spüren sie es bei beiden.
Gut lagern, das heisst kein Licht, konstante Temperatur, stellen oder legen?
Ja, je nach Verschluss.
Wunderbar. Es gibt im Wein keine generelle Antwort.
Okay.
Das gibt's
ja, das merke ich langsam. Also ich frage nur mal als
Leiter. Ich habe vielleicht ganz einen einfachen Hinweis gegeben. Mhm. Am einfachsten, wenn man auch einen alten Wein will, kauft man ihn direkt beim Weingut. Dann weiss man, er hat sich nicht bewegt und ist im Weingut im Keller gewesen. Und das ist so, das ist immer, dass das funktioniert. Mhm. Und wenn Sie sonst Wein kaufen, ich meine, ich mache das auch immer, auch Auktionen, kaufe ich immer gerne so Restbüsten auf, um zu schauen, dass 50% der Weine sind nicht mehr gut, weil sie einfach falsch gelagert waren oder einmal zu warm hatten oder auch zu viel, keine Ahnung, was passiert ist. Also am liebsten, der Wein reist eigentlich nicht gern, also er tut wirklich nicht gern reisen und das kann man auch so übertragen, dass oftmals schmeckt der Wein im Ursprungsort viel besser als nachher daheim.
Ja.
Also es gibt ganz viele Weine, die, wenn sie gut Ferien haben wir auch die Erfahrung. Wobei dort sind wir eben auch anders drauf. Dort ist eh alles schön und jeder Sonnenuntergang ist schön und jedes Sardinli, alles ist gut. Also wir finden alles gut. Wir sind ja locker, wir sind nicht hässig, nicht der Double von nebenan ist im Büro oder so, sondern wir sind gut drauf. Aber grundsätzlich reist Wein eigentlich nicht so gerne.
Es gibt wahrscheinlich kaum eine Materie, wo so wahnsinnig viel darüber geredet wird und also wahnsinnig viel entgegengesetzte Meinungen kursieren.
Mhm. Es gibt eben, ich würde mal sagen, es gibt im Wie eben nicht die Meinung. Es gibt verschiedene Meinungen.
Aber alle werden recht haben.
Alle werden recht haben. Und was mir sehr, sehr oft auffällt, ist, besonders wenn ich so zum Beispiel erwähne in so einem Gespräch, lerne neue Leute kennen, dann fragen sie ja meistens, was machst du denn so beruflich? Und dann sage ich dann, ja, ich bin Wie-Händler und mache dieses und jenes und schulige. Und dann sage ich, interessant. Und gerade im zweiten Satz kommt dann immer gerade zum Bemerken, aber ich habe ja keine Ahnung, aber. Ja. Und dann, ich habe so geht das meistens los, oder? Und ich bin eigentlich froh, dass ich Weinhändler bin, habe immer das Gesprächsthema, es kommt irgendwie immer zu Gang. Also ich bin froh, bin ich kein Versicherungsberater, ganz ehrlich, aber wie ist wirklich, es ist unglaublich Thema, da kann man stundenlang drüber reden, irgendwann ist auch mal genug. Irgendwann wollte ich dann auch mal über andere Sachen reden, aber es macht immer noch Spaß und ich mache das jetzt auch seit über 30 Jahren jetzt. Und,
Zum Beispiel, wenn man jetzt den Wein geschenkt bekommt, gibt es ja die wunderschöne Szene, so die Fachleute, die das Glas kreiseln, schmecken, die ganze Ritual. Es kommt auch auf den Wein drauf an, wahrscheinlich, wie sinnvoll das ist. Oder
ja, also vieles ist auch ein bisschen...
Ein
Ritual. Ja, kann man auch Ritual setzen.
Aber das Lustige, in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mit einem Sommelier geredet und einem Sommelier und habe von meinem Chateau Petrusse 71 gefragt, stürzen oder nicht stürzen? Beim Dekantieren. Und der eine hat gefunden, stürzen und der andere hat gefunden, gar nicht dekantieren.
Also stürzen gehen vielleicht ein bisschen her.
Ja, aber... Also, oder gibt es da eine Regel? Alte wie eher...
Nein. Eben, ich kann wirklich nur sagen, beim Wein gibt es keine Regeln.
Ja.
Jeder Wein ist wie, das sind wie, jede Weinflasche ist wie eine Person.
Ja.
Außer, ich sage jetzt, die industriell hergestellte Wein. Aber jede Weinflasche ist wie eine Person, die hat andere, in ihrem Lebenslauf andere Sachen erlebt. Und wenn sie jetzt gerade einen älteren Wein haben, wo noch da ist, also wo man noch trinken kann, in der Regel nimmt man einfach zuerst einen Schluck und probiert und denkt, was sagt der mir jetzt? Und man kann immer sagen, ich tue die Hälfte von der Flasche dekantieren und die andere Hälfte lange in der Flasche und sehe, was passiert.
Also, ja.
Und es ist wirklich, beim Wein ist es ständiges Lernen, ein ständiges Anentasten und halt nicht eine fixe Meinung haben.
Ja.
Es ist, bei alten Wein würde ich nie stürzen, weil es ist wie eine alte Person, wo sie sagt, jetzt rühre ich den irgendwie, oder jetzt tanzen wir bis zum Umkehren. Man muss vorsichtig sein, es ist immer so ein bisschen vorsichtig. Es sind, die haben auch ihr Leben und
auch vom gleichen Jahrgang nehme ich an.
Die sind unterschiedlich, das ist das Verrückte, weil sie ist ja ein Naturprodukt und sie haben ja mit dem Korken, das ist auch so ein Naturprodukt und der reagiert ganz anders.
Würde der Korken verschwinden? Das ist ja schon lange Diskussion.
Nein, der verschwindet nicht. Also, wenn jemand mal den Idealverschluss findet, dann wird der sehr reich. Wir müssen immer noch schauen, was das Beste ist. Und Korken ist nicht das Beste, aber es ist das Beste für das Ritual, das beim Wein wichtig ist.
Ja. Und was ist mit dem Plastikkorken, der das imitiert? Also der ist schon neutral.
Genau, da hat man jetzt herausgefunden, dass nach gewissen Jahren gibt es einen Zusatzgeschmack drin. Und es ist auch nicht so handlich, weil ist es schwierig zum rausnehmen. Also, ich weiß nicht, ob Sie es schon probiert haben. Es ist sehr schwer. Und wenn die Flasche nicht leer ist, man bringt den ja nicht mehr zurück. Und das ist so ein bisschen, also der Drehverschluss, Das wird immer, also das ist wichtig geworden, auch in der neuen Welt und so. Aber der Korken ist, und mit Korken gibt es ja jetzt schon so Imitat-Korken. Also Korken wird bleiben.
Ja, aber Drehverschluss ist dann nicht das Problem vom Metall, oder? Dass irgendwie etwas annimmt?
Also ich finde, wie du es gesagt hast, eben der Ritualgedanke, der ist beim Wein einfach sehr, sehr wichtig. Und auch wenn es inzwischen viele Wein-Experten wissen, dass zum Beispiel der Drehverschluss eigentlich der bessere Verschluss ist, rein technisch gesehen, wird der Zapfen, wie du sagst, wird bleiben, weil es wird immer dieses Ritual geben. Es gibt sogar Leute, die wirklich das inzwischen wissen, dass der Drehverschluss ja gut ist. Auch die, wenn die ein 100-fränkigen Wein aufmachen, nehmen trotzdem lieber der Wein, der mit Zapfen ist, oder?
Ja, weil ich glaube, das ist immer noch in den Köpfen vorherrschend, dass es wirkt ein bisschen billig, oder?
Ja. Ja. Also Sie haben zum Beispiel gemerkt, zum Beispiel in Australien wird sehr viel mit Drehverschluss jetzt abgefüllt, in Neuseeland auch, aber die haben jetzt auch gemerkt, je nachdem, wo sie den Wein verkaufen, dann verkaufen, wenn sie nach England gehen, ist den meisten Leuten gleich, wo man einen Drehverschluss öffnen und nicht. Aber wenn der Wein zum Beispiel zu uns muss kommen, dann machen sie einen Korken drauf. Mhm. Weil wir haben so eine Schmerzgrenze, dass man sagt, ja, vielleicht unter 20 Franken kann ein Drehverschluss haben, aber für 50 Franken wollte ich doch nicht wie mit Drehverschluss.
Ja,
und das ist wirklich, und wie hat mit ganz viel Surrealem zu tun, also mit Gefühlen, mit Einbildungen, mit Emotionen und die müssen einfach stimmen, weil sonst finden wir, darum, ich komme zurück auf die Beeinflussung, darum hat wie hat einfach mit ganz vielem zu tun und wir lassen uns nonstop beeinflussen.
Lieber eine schöne Kallenstiftzeichnung als drei hässliche Arial-Buchstaben. Der Inbegriff von der Beeinflussung beim Wein ist eindeutig die Etikette.
Schöne Wein-Labels, das ist so wichtig und ich staune an, was für Wüste wie
die. Ja, furchtbar, gell? Sie?
Furchtbar.
Oder so schöne Etikette und dann so ein schlechter Inhalt.
Oder das auch. Oder? Also ich finde ja, Wein ist ja eine Beeinflussung und es hat so viel Wein. Also was schauen wir zuerst an? Gut, klar, eben die Leute, vielleicht der Preis, weiß nicht. Aber man schaut auch optisch an, ist es schön auf dem Tisch, gefällt mir das. Und wenn sie eben ein schönes Label haben, haben sie den Wein automatisch lieber. Und ich bin überzeugt, dass das den Test können wir machen.
Das glaube ich auch, ja. Das kannst du sicher.
Also ich muss sagen, ich kaufe ja auch manchmal den Wein, weil ich ihn nicht kenne, wie es irgendwie
schön ist,
ja.
Das ist das Gleiche mit einem Buch. Es kann leider wirklich ein wunderbares Buch sein. Und es nervt das, wenn sie so hässlich
sind. Ja, außer sie kennen den Autor. Und das ist das Gleiche, wenn ich weiss, das ist jetzt Jura, im Jura bin ich schon positiv, das ist mir völlig eigentlich gleich wieder ausgeht, weil da kaufe ich etwas anderes. Aber wenn ich jetzt da denke, oh, die kenne ich nicht, dann ist das Erste, was ich schaue, ist der Umschlag, oder? Das Label. Und da könnte man so viel machen.
Ich meine, also wenn wir jetzt die beiden Weisswein probiert haben, die sind wunderschön, reduziert, modern, eigentlich. Mhm. Also ich würde beide Wein kaufen, von nur Etiketten nur.
Aber das sind intellektuelle Leben.
Vollgas geben. Ja. Jetzt soll ich gerade eine Palette bestellen.
Ja, ja. Aber jetzt hast du zum Beispiel jetzt vom nächsten Wein, wo ich dann euch als, jetzt schon eingeschenkt habe, das haben wir jetzt wieder ganz so etwas an.
Tacheles. Ja. Wieso heißt der Tacheles?
Tacheles, das ist ja, ja so der Begriff für ja. Klartextrede.
Da sind wir jetzt in eine ganz neue Richtung, und zwar sind wir in der Region Naturwein. Das ist ja auch momentan das Trendthema.
Bekannte Wein.
Ja, kennst du. Und Naturwein ist momentan das Trendthema, gerade im Bereich von der Leuten, die schon alles kennen, sage ich mal, ein bisschen bösartig dazu. Sommeliers, Weinhändler und wirklich Weinsammler, die alles schon kennen, die eigentlich schon auch eine Laia schon getrunken haben bis zum Erbrechen.
Du kannst mich kaum fühlen.
Und das ist jetzt ein Produzent aus dem Deutschen, und zwar aus Rheinhessen. Das ist in der Nähe von Mainz gelegen, also Mainz, Frankfurt, die Ecke, ja. Direkt am Rhein. Mhm. Und der Winzer heißt Marc Weinreich, ist ein biologisch produzierender Winzer, biologisch dynamisch zum Teil.
Selbstverschluss, genau.
Und der macht jetzt eine ganz normale Wein-Linie, also er macht Riesling, er macht Weißburgunder, er macht Chardonnay, und er hat aber auch eine kleine Linie mit Naturwein, und das ist jetzt der 2017er, frisch abgefüllt, frisch auch in der Schweiz, ich glaube, der ist jetzt in einer Woche da. Und wenn ihr euch mal das Glas anschaut, dummerweise haben wir jetzt kein Fernsehen heute, sondern eben, wir hören nur, aber ihr seht ja schon Farbe. Ist trüb, oder? Und das ist eben das, was Natur wie eine Hus macht, so wenig Eingriff in die Herstellung von Wein wie möglich und so viel wie nötig. Also sprich, wir haben hier natürlich einen Saft, also wir haben keinen Trubensaft, wir haben keine Zuchthefe, wo eingesetzt werde, wir haben keine Zusätze, wir haben keine Enzyme, wo zugesetzt werde, keine Säure, kein Zucker, kein Gerbstoff, nichts. Gärung findet natürlich statt, spontan, und die Wein werden nicht filtriert, werden nicht geschwefelt, also so natürlich wie möglich.
Ja, wenn man sich Winzer will entscheiden, so eine Linie bei sich zu führen, das bedingt nicht, dass man in die Infrastruktur muss noch weiter investieren muss, sondern es geht schon
aus. Man muss investieren, man muss vor allen Dingen extrem das Fach beherrschen. Grundsätzlich. Ja. Man muss extrem super schaffen, man muss hygienisch schaffen, weil eben keine, zum Beispiel keine kein Schwefel und solche Sachen zugesetzt werden, muss man sehr super schaffen, sehr ordentlich schaffen. Natürlich ist das Natur, aber sie muss man eben auch ein bisschen führen, ein bisschen leiten, ohne chemische Zusätze dazu zu haben. Und das ist ein bisschen eine Kunst, die muss man erst mal beherrschen, und das können nicht viele, und deswegen gibt es auf dem Markt leider eben auch viele Natur wie, wo sagen wir nicht
so schlechter also, Ruf haben.
Ja, ja.
Als Essig.
Ja, vielleicht nicht gerade Essig, aber es gibt viele Naturwein, die heißen Naturwein, sind aber eher, würde ich mal sagen, schwierig.
Wenn man klären tut, wie haben wir das ja Schwefel und aber auch mit Fisch, irgendetwas aus dem Fisch oder mit Roggen, oder wie geht denn das? Sie also, wissen viel, Frau Kurt.
Mein veganer Wein, das ist, ja, ist das ein genau. Veganer Wein?
Also das mit vegan, da rümpft ja viel dann die Nase, sagen, was, vegan ist doch Wein, natürlich ist das vegan, wird ja aus Trube hergestellt. Aber bei der Filtration werden oft tierische Produkte eingesetzt. Wir reden da von Gelatine zum Beispiel, wir reden von Hühnereiweiß. Da gibt es verschiedene Mittel, die sind früher immer eingesetzt worden, weil sie schön billig sind. Heute hat man genug andere Möglichkeiten, um das zu umgehen. Man kann mit dem Protein von der Erbse zum Beispiel kann man schaffen, man kann mit Bentonit klären, also mit allen möglichen Varianten. Oder man kann es einfach silo. Einfach setzen lassen, Schwerkraft. Man kann es einfach silo, und das sehen wir jetzt da im Glas. Der Wein ist nicht filtriert, hat dementsprechend diese trübe Farbe. Sieht fast aus wie ein trüber Apfelmost, oder? Von der Farbe her durchsichtig ist er nicht mehr. Er ist so gleich trüb. Und ja.
Geht das also ein bisschen Hand in Hand mit dem allgemeinen Trend, wo, ich würde mal sagen, so richtig angezogen in den letzten 10, 15 Jahren mit vegan und vegetarisch, dass auch die wie mehr aufgekommen sind oder mittlerweile gefragt sind?
Ja, also, aber der Trend ist immer noch extrem klein, oder?
Also. Das Schöne ist vielleicht, also ich muss jetzt zu dem Naturwein doch noch etwas sagen. Also ich finde, das ist ganz eine interessante Bewegung. Ich finde den Namen einfach falsch. Ja. Weil es gibt ganz viele Weine, die sind auch natürlich gemacht, und das sind keine Naturweine.
Ja.
Es ist so ein bisschen, Natur ist fast ein bisschen sektenmässig geworden inzwischen. Es ist so ein bisschen politisch. Man tut nur das machen, nur das trinken, und die anderen sind alle schlecht. Und das Establishment, und auch die, ich sage jetzt über die Schwal Blanc, das ist auch schlecht, obwohl das, ich meine, ich arbeite jetzt auch nicht unbedingt alle unnatürlich. Und es ist so eine Bewegung von ich sage jetzt so ein bisschen radikal Wein machen. Das Resultat ist oftmals gut, aber nicht immer. Und eben anti Cheap und Anti-Establishment. Und einfach der Name, ich finde den Namen falsch gewählt. Das ist, ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, das sind Alternative, das ist wirklich eine Alternativbewegung. Und es ist momentan in der Städte sehr populär, also in diesen Pop-Up-Restaurant, wo auch eine neue Bewegung ist, wo sie junge Köche haben, die anders mit dem Lebensmittel arbeiten. Und die wollen jetzt nur noch so Wein. Und ich finde immer, alles, was so eben schwarz-weiß ist, nur das und nicht das, ist vielleicht nicht gut, weil der Wein hat ganz viele Gesichter. Mhm. Und eigentlich sollte man alles ein bisschen zeigen.
Ja, genau.
Ja. Also es gibt Wein, eben, es gibt nicht schwarz und weiß, das gibt es wirklich nicht.
Ja. Ja, ich bin in Berlin in so einem Hipster-Restaurant. Ja. Darf ich den Namen sagen? Nobelhart und schmutzig.
Ja, klar, da bin ich dort bin ich eine Nacht lang, habe ich mich erholen nachher.
Genau.
Ja. Nein, wirklich
nur. Sie hat ja alles gesagt, was kann man sagen?
Nein, wir haben ja Leute getroffen, wir sind ja alle, wir haben nach uns nachher kurz geschaut, wie haben das überstanden, und es haben, glaube ich, alle ein bisschen gelitten. Und es ist wirklich, ich kann ja so Bewegungen, ich kann ja gerne, wenn junge Leute kreativ sind, das ist wunderbar, ich finde das schön, und auch wenn es ums Essen geht. Aber es hat eine Limite. Also,
es ist vielleicht gleich noch lieber den Abend aufgeklärt.
Ja, es ist das Restaurant, das halt für unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer, die es nicht kennen, so ein unglaublich gehyptes Restaurant seit irgendwie 2 Jahren. So.
Checkpoint Charlie geht neben dran.
Ja, es ist so, man muss klingeln, um reinkommen, man darf kein Foto machen und so tralala. Und es hat einen für Berlin bekannten Sommelier dort. Nein, und es ist alles brutal lokal, nennt sich das. Und das heisst, es kommt alles nur maximal für 20 Kilometer Entfernung. Mhm. Sie müssen selber anbauen und vom Ansatz wunderschön. Mhm. Aber dann kommen dann die Wein. Also man kommt ein Rüebli über, einfach nur ein Rüebli, und das ist aber grandioses Rüebli, und dann kommt aber dann Essigwein dazu, und das ist irgendwie, es ist so.
Und ist, ich rede jetzt als Frau mit einem gewissen Alter kann man nach, sollte man kann natürlich immer, man sollte am Nachmittag irgendwann nicht mehr roh essen. Man sollte irgendwann aufhören.
Und man kommt eigentlich Hasenfutter rüber.
Und ich habe, wenn man das, es ist wirklich, also es ist, außer man macht eine Zeitverschiebung vorher durch, dann geht es vielleicht, ich finde das sehr anstrengend, so zu essen.
In dieser Episode haben wir sehr viel Wissenswertes zum Thema Wein erfahren. Gastrokritik über ein Restaurant, das heisst, wie ein x-beliebiges Architekturbüro in Kreuzlingen, gehört wahrscheinlich schon bald nicht mehr dazu. Deswegen sind wir zu einem guten Ende gekommen.
Und da muss man sagen, die Schweiz hat ein riesen Privileg, und ich sage das immer, der Schweizer Winzer auch, ihr sind unglaublich privilegiert, weil es gibt kein Land auf dem Planeten, das nicht den Druck hat vom Export. Ja. Gehen wir mal auf Südfrankreich, auf Spanien. Ja. Ich meine, jedes Jahr haben sie es da, die müssen exportieren, und zum Teil haben sie wirklich einen Betrieb, die machen den Wein, und die haben keine Marketingabteilung dahinter. Ist für die ganz schwierig. Und wir in der Schweiz haben wirklich das Privileg, dass wir unseren Wein trinken. Aber das hat natürlich Nachteile, dass man uns im Ausland nicht so kennt, dass man denkt, wir sind gar nicht so interessant. Wobei, wir haben eine wunderbare Weinkultur, eben viele so autochthone Sorten wie der erste Wein, den wir hatten. Also, oder der zweite ist auch der Haida. Also, das sind rare Sorten, die es nur bei uns gibt. Aber wir wissen halt nicht, was das heisst für den Export. Und das kann sich zum Beispiel niederschlagen, dass die Etiketten zum Teil vielleicht damals ein bisschen brav sind, weil es einfach lokal verkauft wird.
Ja. Und sagen Sie, können Sie das gerade direkt mit den Winzern besprechen? Je nachdem,
sie
wenn
sind
Sie jetzt
gerade... resistent.
Also, ja.
Sie sind beratungsresistent.
Ja. 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 Ich mache mich gut erinnern, dass du mal eine eigene Linie machst.
Ich habe ja eine eigene Weinlinie, die ich mache, und die brauchen wir zum Teil auch im Export, weil es einfach auch schön ist, und es ist auch ein Türöffner bei gewissen Leuten. Aber es ist wirklich, also ich muss dann trotzdem sagen, sie sind so privilegiert, unsere Winzer, weil sie verkaufen vor dem Haus, was ja auch schön ist. Und ich finde, das muss man auch mal sagen, dass wirklich bravo, also dass das läuft, ist schön. Aber man soll nicht denken, es gibt nur das. Also, weil der Weinmarkt ist ganz ein harter Markt. Und eben, wie gesagt, es gibt so viel Wein und die Preise sinken. Man sagt ja zum Beispiel oft, dass die Schweizer Weine teuer sind. Und das stimmt nicht. Im Endeffekt, sie sind einfach nicht günstig.
Danke vielmals.
Sehr
gut. Merci vielmals.
Danke vielmals.
Danke schön, dass ihr
da seid.
Danke für die Gastfreundschaft.
Danke.
Das war es von einer Spezialausgabe von Tisch frei zum Thema Wein. Vielen Dank unseren Gästen Chandra Kurt, die man erreicht unter chandrakurt.com, und dem Carsten Fuss, wo uns im Namen von Rebwein, wo man unter rebwein.ch erreicht, den Wein kredenzen lassen hat. Und man hört ihn auch noch wöchentlich auf radio1.ch mit der Rubrik «In Vino Veritas», jeweils am Dienstagabend am 6. oder auch als Podcast unter der entsprechenden Domain. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Tischfrei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und Netcetera Cultura.